als vor einigen Jahren auch bei uns zu Hause die Aktion Pro Christ lief, wurde er übertragen. Und da war in unserem Ort auch eben ein Raum dafür freigestellt, wo man einladen konnte und die Übertragung mitbekommen konnte. Da ergab es sich, dass wir mit unserem Nachbarn auf der Südseite unseres Hauses, allerdings durch Garten und Straße getrennt, also man ist schon ein bisschen weiter weg, aber es ergab sich, wir haben auf der Straße gearbeitet und er kam dann auch und gab sich ein Gespräch, man hat sich vorgestellt, wir wohnen ja noch nicht so lange dort. Und wie eben es so ergeht in einem solchen Gespräch, auf jeden Fall kamen wir auch auf Pro Christ zu sprechen und haben ihn eingeladen, ob er nicht eben auch da teilnehmen möchte dran. Und da ist aus ihm herausgeschlüpft, ja, er orientiert sich am Buddhismus. Jetzt wohnt also auf der Südseite unseres Hauses ein Buddhist. Wir kamen damals nicht weiter, er kam nicht, aber eingeladen haben wir ihn. Es hat sich noch kein weiteres Gespräch ergeben. Ich bin einmal gespannt, ob, wenn der Frühling und Sommer jetzt kommen, oder ob man da über den Garten hinweg da noch so eine Begegnung haben kann. Buddhist in Birkmannsweiler, in einem, was würde ich noch sagen, in einem Nest. Buddhismus in unserem Land, das ist attraktiv. Versuchende Menschen, die offenbar am Christentum nicht mehr viel finden, muss man da fremd gehen. Einem christlichen Land, im Land der Reformation. Weil vielleicht manche meinen, ob Buddha nicht doch recht hat, wenn er sagt, Buddha, also der Begründer, das Leben ist ein Unglück, denn wir befinden uns in dieser Welt in einem Meer von Leid und Leiden. Stimmt es nicht? Hat Buddha doch recht? Jetzt rücke ich an die Seite des Buddha, den Paul Gerhardt, der in einem seiner Lieder, da werden wir nachher einsingen, habe ich festgestellt, es ist ein Weihnachtslied von Paul Gerhardt, der übertroffene Gedanken und Formulierungen gefunden hat. Das ist also nicht zu überbieten. Vielleicht kommt ein bisschen der Jochen Klepper ran. Der Paul Gerhardt, der es so formuliert hat, wenn er die Welt charakterisiert mit ihren tausend Plagen und großen Jammerlast. Ja, da können wir den Buddha raushören. Denn Ähnliches hätte der auch sagen können. Die Welt mit ihren tausend Plagen und großen Jammerlast. Kommen wir da denn sozusagen auf die gleiche Ebene, wenn wir sagen, bitteschön, ja das stimmt ja, aber das ist ja leider nur die Diagnose. Und die Diagnose ist ja noch lange nicht die Therapie. Bloß festzustellen, was nichts ist und wie notvoll und jammervoll alles ist, das ist ja nur die eine Seite. Natürlich ist eine wichtige und richtige Sache die richtige Diagnose. Sonst kann ja auch nicht die Heilung dann richtig kommen. Blasen wir es auch in dieses Hirnlein, Welt mit ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, so wie die Buddhisten leben in dieser Welt ein Unglück, Welt ein Meer von Leid. Selbst wenn wir beide in der Diagnose gleich sind, sind wir doch in der Therapie grundverschieden. Was sagt Buddha? Wisst ihr, das würde ich jetzt dann so ganz sanft versuchen, in dem Gespräch mit meinem südlichen Nachbarn anzubringen, wenn es irgend geht. Was sagt denn Buddha? Auf eine Nenne gebracht, sagt er, vernichte dich selbst, stirb all deinen Wünschen ab, habe überhaupt keine Wünsche mehr, denn daraus kommt nur Unglück und solange du eben Verlangen und Begehren hast, lass das alles fahren, lass das links liegen, stirb dem allem ab, vernichte dich selbst. Mach das mal. Ich weiß nicht, wie weit es mein Nachbar da fertig bringt. Das würde ich dann gern fragen. Was sagen wir denn von der Bibel her? Wie sieht denn da die Therapie aus? Ich möchte jetzt auf ein Wort Jesu hinweisen. Da gibt es viele Worte, aber das ist ein Zentralwort, nämlich ein Wort Jesu aus den Seligpreisungen. Ausgerechnet aus den Seligpreisungen. Selig sind, ist die zweite Seligpreisung. Die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das heißt ja nichts anderes, selig sind, die Ja sagen zum Leid tragen. Wie unser Thema heute Abend es sagt. Ja zum Leid tragen. Das ist die Therapie, die uns von der Bibel her angeboten wird. Ja, ist denn das möglich? Ist es nicht ebenso eine Überforderung wie das, was der Buddhismus will? Wenn wir entdecken, dass in diesem Vers, heute Morgen habe ich ja eine Andeutung gemacht, dass in der Bibel mehrfach immer Begriffe vorhanden sind, die gebündelt das ganze großartige Programm enthalten. So eigentlich auch hier. In diesem einen Vers, in dieser einen Seligpreisung steckt nämlich auch das Erlösungsprogramm unseres Gottes drin. Dem ja nun die Welt mit ihren tausend Plagen und ihrer großen Jammerlast absolut nicht einerlei ist. Der aber durch Jesu Mund, den Regierungssprecher Gottes, den Propheten, siehe heute Morgen, uns sagen lässt, sie sollen getröstet werden. Leid und Jammer und Elend ist bei unserem Gott nicht das Letzte, sondern er hat eben den Trost bereit, der trägt. Wenn wir das entdecken, dass in diesem Vers tatsächlich dieses Erlösungsprogramm Gottes drinsteckt, ist es möglich, Ja zum Leid tragen sagen zu können. Ich habe wieder zwei Abschnitte. Der erste ist überschrieben mit der Frage, was heißt denn Leid tragen? Und der zweite Abschnitt ist überschrieben, was heißt Ja sagen? Ist ja folgerichtig. Was heißt Leid tragen? Ich habe wieder ein Wörterbuch befragt, mache ich gern, mir geht es immer auch um Begriffsklärungen. Da wird Folgendes gesagt. In Klage und Tränen sich äußernde Trauer. Das ist Leidtragen. In Klage und Tränen sich äußernde Trauer. Da gibt es die Wehklage, gibt es die Totenklage, da gibt es die Leidensklage. Es gibt die Klage. Ich möchte das nun umschreiben. Leid tragen heißt zunächst einmal ganz schlicht und einfach leiden. Das klingt aufs Erste schrecklich negativ. Leiden, wir bilden das schon gern. Ein Mensch, der ständig unter Schmerzen zu leiden hat, den können wir ja nicht verdenken, dass er sagt, als ich würde das lieber weghaben. Und da nun sagen, Leid tragen heißt leiden und dem Ganzen dann noch etwas Positives abgewinnen. Also ihr Lieben, da dürfen wir nicht mit Schnellschüssen kommen. Ja, das muss man halt und schließlich kommt ja was Positives dabei heraus. Es stimmt ja, auf das komme ich ja noch hin. Man muss durchbeißen und durchhalten. Aber dieses Leiden, das hier gemeint ist, hat noch ein bisschen eine andere Qualität als einfach nur Schmerzen. Also das, was man jetzt körperlich erdulden und erleiden muss an Schmerzen. Es gibt auch seelische Schmerzen. Leiden im Sinne von Leid tragen heißt, ich beginne an mir selbst zu leiden. An mir selbst. Da betreten wir einen sehr entscheidenden biblischen Weg. Denn ein Mensch, der beginnt an sich selbst zu leiden, der hört auf, mit sich selbst zu rechtfertigen. Und das ist der Weg, der von Jesus mit klaren Worten, ich möchte sagen, als Punkt 1 seine Verkündigung damals ausgerufen wurde, nämlich mit dem Satz, was meint ihr, tut Buße. Das heißt doch eigentlich nichts anderes als, fange an dir selber zu leiden. Da beginnt nämlich der Prozess des Umsinnens. Da hören wir nämlich auf, uns selber auf die Schulter zu klopfen. Das machen wir natürlich nicht so, dass wir das vorführen vor anderen. Aber so insgeheim, so heimlich. Und dann lassen wir uns das auch noch mit allen möglichen psychologischen Tricks absägen und abdecken, dass es heißt, ja, man muss sich auch selbst lieben, man muss sich selbst finden, man muss sich ja selbst aufbauen und so. Und man muss ein Selbstwertgefühl entwickeln. Alles recht, das, ja, ja. Aber wisst ihr, nicht auf dem Wege des Selbst. Selbstfindung auf dem eigenen Weg führt ins Chaos. Selbstfindung ist nur dann biblisch richtig, wenn wir uns über Jesus selber finden. Sonst funktioniert das hinten und vorne nicht. Also, Leidtragen heißt, an sich selber leiden lernen. Der erste Schritt hinein in die Buße ist das. Und Buße ist der erste Schritt hinein in den Glauben. Das Ergebnis sieht dann so aus, dass ich feststelle bei mir, und wisst ihr, da geht es wirklich um das ehrliche Feststellen. Da nützt Tünche und irgendwas sich selber oder geschweige den anderen was vormachen wolle. Das hilft da nicht weiter. Da stelle ich dann bei mir fest, ich bin nicht so, wie ich sein will. Und das macht sich dann an dem anderen fest, ich bin nicht so, wie ich sein soll. Glaub bloß nicht, dass diese Feststellung, das gehört ja noch ein Stück weit zur Diagnose, dass diese Feststellung im Leben von Gotteskindern passé sei. Im Leben von Gotteskindern und da, wo wirklich geistlicher Wachstumsprozess ist und wo wir sozusagen dranbleiben, im Wachsen, im Glaubenswachstum, wird diese Feststellung immer wieder aufs Neue, immer wieder mit irgendeiner stärkeren Intensität in unser Leben einbrechen. Ich bin nicht so, wie ich sein soll. Und wenn wir dann den nächsten Schritt wagen, ich bin nicht so, wie ich sein will, eigentlich müsste ich ganz anders sein. Dass man sozusagen vor sich selber sich verstecken möchte. Denkt, was ist da los? Das ist das Leiden an sich selbst. Ich habe das einmal in Nürnberg erlebt, da waren wir im Allianzkreis ja mehrfach zusammen und die Vertreter der verschiedenen Gemeinden kamen ja zusammen, deshalb heißt es Allianz. Und da war von der evangelischen Kirche, eben als Vertreter der evangelischen Landeskirche, ein Kirchenrat mit seiner großen Weisheit, ich würde es mal so sagen. Also ich habe von ihm viel gelernt. Ich war damals noch jünger als er, wesentlich jünger. Und da sagte er mal in einem Gespräch, in einer Diskussion, um welche Frage das ging, weiß ich überhaupt nicht mehr. Aber er sagte, ach ja, wir haben doch alle einmal unsere Gescheidezeit gehabt. Er hat es in der Vergangenheitsform gesagt. Wir haben alle einmal unsere Gescheidezeit gehabt. Und die Gescheidezeit, das ist ja die Zeit, wo er meint, aber wenn ich komme, mit mir. Da muss es laufen. Da flutscht die Geschichte und ich hab's und ich weiß. Hoffentlich bringen wir diese Zeit möglichst bald hinter uns. Die gescheite Zeit. Da lernen wir dann nämlich, und das ist das Leiden an sich selbst, da lernen wir dann uns selber kennen, siehe heute Morgen, der Prophet, der hineinleuchtet in unser Leben, mit seinem Wort, lernen wir uns selber kennen, nicht nur in der Art, die wir haben, sondern auch das andere geht uns dann sehr bald auf, dass wir nicht bloß eine Art haben, sondern auch eine Unart. Vielleicht nicht bloß eine. Wenn jetzt meine Frau da wäre, die hätte einiges sagen. Sie hat mich schon ein paar Mal gefragt, du, was gefällt dir eigentlich nicht an mir? Das verrate ich jetzt natürlich nicht, ist ja klar. Art und Unart, beides müssen wir entdecken. Wenn wir durch das Leiden an uns selber anfangen, den Weg der Buße zu beschreiten, ihr Lieben, dann ist es nicht ein einmaliger Akt, den wir abhaken und sagen, gut, ich habe Buße getan, fertig, kommt der nächste Schritt, Glauben, fertig, nächster Schritt, Bekehrung, fertig, nächster Schritt, was weiß ich was alles, sondern wir betreten einen Weg, bei dem es bei uns zur Grundhaltung gehören muss, dass wir in der Buße leben. Ihr Lieben, das ist nicht das ständige Selbstzerknirschen und das Mühselige und das nicht aufschauen, trauen oder so. Das ist es nicht. Sondern die Buße der Gläubigen ist die Grundhaltung eines, der an sich selber leidet. Die Buße der Gläubigen. Der Leid trägt darüber, dass es in seinem Leben noch so ist, wie es ist, dass er noch nicht weiter ist, wie er eigentlich hätte sein sollen und können. Ich bin fest davon überzeugt, da wo der Heilige Geist am Wirken ist und wir ihn am Wirken bleiben lassen, durchs Wort, das ist ja immer das Korrektiv und die Speise, die wir aufnehmen, und da wirkt ja der Heilige Geist eben auch durch das Wort, auch durch das, was wir hier in diesen Tagen erfahren und hören und erleben. Da, wo der Heilige Geist wirkt und am Wirken bei uns bleiben darf, wächst bei uns das Mangelempfinden. Nicht die Flügel wachsen. Nicht der Heiligenschein, der immer größer wird angeblich, sondern das Mangelempfinden wächst. Das ist ein Zeichen für die lebendige Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Aber nicht zu unseren Ungunsten natürlich, sondern damit wir durch den Mangel hingeführt werden, hingedrängt, hingetrieben werden zu dem, der des Lebens Mangel ausfüllen kann und will. Das ist der Weg. Wenn wir gerade in dieser Grundhaltung der Buße stehen, dass wir erkennen, wie vieles fehlt noch, was ist noch da, und ich glaube, der Heilige Geist ist so barmherzig, dass er uns nicht alles auf einmal zeigt. Da gibt es Lektionen, die in Etappen gelernt werden müssen. Wenn Gott uns, ich sage jetzt Gott, wenn der Heilige Geist uns einen Spiegel vorhalten wird, unbestechlich, so wie er einmal am Tag der Offenbarung der Herrlichkeit sein wird, das würden wir nicht aushalten. Deshalb ist ja der Heilige Geist mit seinen Erziehungsmaßnahmen und mit seinem in uns Wohnen, mit seinem in uns Wirken, auch einer, der leidet, der hineingeht in das düstere, dunkle Gefäß und Gefängnis unserer Menschlichkeit und da sein Erneuerungswerk tut. Der Heilige Geist geht auch einen Leidensweg. Und dass da vieles noch fehlt bei uns und wirklich dieses Mangelempfinden da ist und wächst, das brauchen wir nicht zu überspielen. Ihr Lieben, tun wir dann nicht so, als ob, und lassen wir uns nicht von dem Nietzsche ins Boxhorn jagen, der ja den Christen ins Stammbuch schreiben hat, wollen Erlöster, müssten mir die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Das ist ein falscher Zungenschlag. Obwohl da einiges Richtiges dran ist, natürlich. Es war ja ein scharfsinniger Denker, klar. Aber hat das Evangelium nicht begriffen, obwohl er Pfarrersohn war. Nein, wir müssen hier nicht so tun, als ob. Wir müssen da nicht mit Gewalt besser sein wollen. Aber ehrlich müssen wir sein. Leiden an sich selbst. Ich möchte an dieser Stelle bereits einen Lichtstrahl des Trostes, der ja in diesem Jesuswort drinsteckt, sie sollen getröstet werden, einen Lichtstrahl des Trostes hineinwerfen. Das Großartige ist doch, und das dürfen wir, weil der Herr Jesus so ist, wie er ist, wirklich ihm abnehmen, dass er sagt, du, ich liebe dich so, wie du jetzt bist, heute, jetzt, nicht wie du übermorgen bist, sondern wie du jetzt bist, mit deinem Mangel, in deiner Situation, mit deinen Gefährdungen, mit deinen Kanten und Verbogenheiten und all das, was da ist. Ich liebe dich so, wie du bist. Das ist der Lichtstrahl des Trostes. Ich habe mal eine Predigt gehört von einem Bischof aus der Schweiz.
Gib ja ab und zu mal was Gutes.
Das spielt er nämlich jetzt an auf einen Satz, der heute Abend am Tisch da bei uns gefallen ist. Da fallen manche Sätze. Da hat einer die Schweizer aufs Korn genommen, deshalb sagt er das. Also das war der Bischof Sieg, also von unserer Kirche, also Methodistenkirche, der hat auf einer großen Konferenz in Stuttgart auf dem Killesberg die Zentralpredigt gehabt und da ging es um das Thema Hoffnung. War ich schon gespannt, was hat, er hat auch Bücher geschrieben, eine prägende Persönlichkeit war Bischof Sieg. Er hat fast nichts mehr gesehen. Man hat mir gesagt, wenn der also ein Manuskript hat auf der Kanzel liegen, dann muss er so riesen Buchstaben aufschreiben, dass er überhaupt was sieht. Also er musste das mehr oder weniger frei entwickeln, frei entfalten. Nun war ich gespannt, was sagt dieser große Mann bei dem Thema Hoffnung. Und nun kam ein erster Leitsatz und der ist mir einfach hängen geblieben. Er hat die Hoffnung, dass es mit ihm besser wird. Ich dachte, ja du liebe Zeit, ich erwarte da große, so schwergewichtige theologische Brocken, wo man was zu dauen hat und so. Jetzt sagt er ganz schlicht und einfach, er hat die Hoffnung, das ist ja nun wirklich eine ganz persönliche, dass es mit ihm besser wird. Er hat nicht sein Augenleiden mitgemeint. Das wäre vielleicht auch gut gewesen, klar. Sondern hat er mitgemeint, nicht wahr, sein Verhältnis seinem Herrn gegenüber. Dass es mit ihm besser wird. Wer an sich selber leidet, hat bereits den Keim des Getröstetwerdens in sich. Da setzt nämlich Jesus als der Tröster an. Aber mit dem Leiden an sich selbst ist er noch nicht alles gemeint und abgedeckt. Es gibt auch ein Leiden an der Gemeinde Jesu Christi. Oder Thielicke hat es ja so formuliert, dass ist jetzt, soll ich sagen, ein bisschen theologischer, Leiden an der Kirche, ein Buch geschrieben darüber, das Leiden an der Kirche. Und er als Theologieprofessor hat offensichtlich auch gelitten, hat er in seinem Buch auch niedergelegt. Ich formuliere so, Leiden an der Gemeinde Jesu Christi, an diesem, Entschuldigung, Haufen. Soll ich sagen, Häuflein. Nicht wahr, wie viel unvollkommenes, stückwerkhaftes, Verkehrtes ist gerade noch in diesem Häuflein vorhanden. In einer Phase in meinem Leben, da war mir das Fußballspielen auf dem Sportplatz sehr wichtig. Ich habe es dann später auch gerne gemacht. Wenn Sport auf dem Stundenplan war und es war gerade ein Fußballspiel angesetzt, war ich immer dabei. War sogar in Auswahlmannschaften dabei, bitteschön. Aber also in der Phase, als mir das sehr wichtig war und ich die Frommen an unserem Ort, wir waren ein kleiner Ort, Birgmannsweiler, da bin ich her, das ist bei Winnenden, 25 Kilometer nördlich von Stuttgart. Und obwohl ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin, also meinen Vater habe ich nicht darunter gerechnet, absolut nicht, war ich einmal sehr erstaunt, als ich ihn zum ersten Mal auf der Kanzel hörte. Als Laie. Aber da war bei mir der Eindruck da, die Frommen, das sind eigentlich lauter Flaschen. Wisst ihr, auf dem Sportplatz war es ja so, wenn man da den Ball nicht richtig vorgespielt hat, dann hieß es gleich, du Flasche! Also einfach, das war der Ausdruck, du kannst nichts. War bei mir der Eindruck, das war ein sehr überheblicher Eindruck. Ganz bestimmt. Heute würde ich sagen, ich gehöre gern zu den Flaschen. Wisst ihr, so ganz falsch ist es ja gar nicht. Die Gemeinde Jesu besteht ja, der Paulus sagt es ein bisschen vornehmer, aus Nichtsen. Was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Das Schwache, das Unedle. Und dagegen möchten wir doch immer gern rebellieren, sagen, aber bitte so schlecht doch auch wieder nicht. So tief stapeln braucht man doch nicht. Leiden an der Gemeinde ist normal. Denn es ist vieles da, was tatsächlich notvoll, belastend, stückwerkhaft ist, was eigentlich zu der großen Berufung, die Christus seine Gemeinde zugedacht hat, ja nicht hinpasst. Deshalb hat sich ja der Satz herausgeprägt, die Frommen sind auch nicht besser. Ich habe das gut und gerne in manche Evangelisationsthematik aufgenommen. Die Frommen sind auch nicht besser. Manche haben dann gesagt, nein, nein, aber sie sind besser dran. Sie haben es besser und so, man kann ja da schon kontern. Klar. Der Lichtstrahl des Trostes über dieser Tatsache sieht ja nun in der Tat so aus, dass wir sagen können, wir haben einen Herrn, der sich gerade um das Schwache und Elende kümmert, über das die Welt gerne die Nase rümpft. Ja eben, lauter Flaschen. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als das überhebliche Urteil eines, der meint, er sei mehr. Er stünde drüber und wir stehen doch absolut samt und sonders alle nicht drüber. Da orientieren wir uns an den angeblich Großen dieser Welt. Wenn man in das Leben eines großen Goethe hineinguckt und einmal mehr kennenlernt als bloß seinen Faust und die großen Werke, die er vorgebracht hat, auch als Denker, dann stellt man eigentlich fest, dass Goethe im letzten Grunde auch ein armes Würstchen war, der viele dunkle Seiten in seinem Leben hatte. Und es ist bei den anderen Großen in unserer Welt nicht viel anders. Leiden an sich selbst, Leiden an der Gemeinde Jesu, ja, aber auch Leiden an der Welt, natürlich. Da sind wir jetzt bei dem eingangs erwähnten Thema, dass Buddha das festgestellt hat, eine Welt des Leid und des Leidens. Das muss man nicht nachweisen. Hat heute jemand schon in die Zeitung hineingeguckt? Es hat mal jemand gesagt, wer die Zeitung liest, wird depressiv. Ich habe das ergänzt und gesagt, wer nur die Zeitung liest, wird depressiv. In der Tat. Da lernt man die Negativseite unserer Welt kennen. Da wird man in der Tat von Negativnachrichten geradezu getrieben. Das ist in der Tat so. Und es ist ein Stück Spiegelbild. Das ist längst nicht alles, weil ja unsere Medien auch ihre eigenen Gesetze haben und eben gern das bringen, was eben nach dem allem riecht. Aber wir müssen uns nicht wundern, wenn das Spiegelbild unserer Welt, das uns tagtäglich in den Medien vorgeführt wird, dazu führt, dass es nicht wenige Menschen gibt, die unter Depressionen leiden. Man sagt, die Depression sei die Krankheit des Jahrhunderts, nicht der Krebs. Man muss sich nicht wundern. Ein Mensch, der keine Hoffnung hat, der nur das erlebt und erfährt, was in dieser Welt oder mehr oder weniger nicht läuft in dieser Welt. Ja, wie sollte der über das Depressive hinauskommen? Leiden an der Welt. Und Gottes Kinder sind nun Menschen, die das nicht einfach bloß überspielen und übergehen. Das können wir gar nicht. Sondern wir müssen das mit ganzer Nüchternheit und Klarheit sehen. So ist unsere Welt. Das ist unsere Situation. Und wir sind traurig darüber, dass die Menschheit in ihrer Gottlosigkeit die Schöpfung kaputt macht, systematisch, bei allen Maßnahmen, die man dann dagegen steuernd unternimmt. Letztlich, wir holen bloß heraus, letztlich ist es unser fürchterlicher, eingefleischter Egoismus, der alles kaputt macht. Das ist es letztlich. Soll ich es vornehmer sagen? Unser Ich? Leiden, weil nämlich die ganze Schöpfung seufzt. Ja, mit ihren tausend Plagen und ihrer großen Jammerlast. Paul Gerhardt, damals war die Geschichte mit der Ökologie noch nicht so weit wie heute, aber der hat es richtig erkannt und erfasst. Gibt es auch einen Lichtstrahl? Ein Mensch, der an dieser Welt leidet? Denn diese Welt eben nicht einerlei ist. Wir sind ja ein Teil davon. Wir stecken doch da drin. Wir können uns nicht herauskatapultieren. lassen. Auch wenn wir meinen, wir schreiben uns für die nächste Weltraumfahrt ein und zahlen wie viel Millionen, dass wir da mitfahren dürfen. Wir nehmen unsere Welt mit. Gibt es einen Lichtstrahl? Es gibt einen. Denn unser Gott hat diese Welt nicht abgeschrieben. Absolut nicht. Die Schöpfung, die seufzt, sagt Römer 8, ist unserem Gott nicht einerlei. Das Seufzen der Schöpfung hört er. Das Seufzen der Elenden nimmt er wahr. Das ist der Gott der Bibel. Leidtragen heißt leiden, sagten wir. Ich habe eine weitere Charakterisierung. Leidtragen heißt natürlich tragen. Ich muss bereit sein, die Last der Unerlöstheit, ich habe gerade eben den großen Bogen gespannt über die ganze Welt, die Last der Unerlöstheit unserer Welt auch ein Stück weit mitzutragen, weil das mir nicht einerlei ist. Und da kommt es tatsächlich auch zu der Last, die in unserem Leben da ist, zwischen dem, was wir sind und dem, was wir sein sollen. Da landen wir es wieder bei uns. Und da müssen wir dann bereit sein zu tragen, indem wir diese Spannung aushalten. Wisst ihr, was da nötig ist? Das, was wir von Natur aus alle nicht haben. Bitte? Ganz genau. Oder ist jemand da, der sagt, er hat von Natur aus Geduld, Geduld sei ihm angeboren. Sage, Freund, verwechsel dein Phlegma nicht mit Geduld. Es gibt da Menschen, die sind spontan, die sind schnell, andere sind ein bisschen langsamer. Das ist dann Veranlagungssache. Aber Geduld von Haus aus haben wir alle nicht. Denn Geduld heißt unter der Last bleiben. Und normalerweise wollen wir Last immer gern abschütteln, loswerden. Und Leid tragen heißt unter der Last bleiben. Es hat eine Zeit gegeben, aber vielleicht gibt es sie da und dort heute noch, wo Evangelisten hergehen. Evangelisten sind da solche, die das Evangelium als einladenden Ruf weitergeben, Menschen einladen, zu Jesus zu kommen. Da hat es also Einzelne gegeben, die haben so evangelisiert, eingeladen, komm zu Jesus und du hast alle deine Probleme los. Komm zu Jesus und alle deine Fragen werden beantwortet. So einfach dieser, soll ich sagen, dieser Billigstil. Stimmt doch nicht. Jesus selber hat nie so evangelisiert. Nie so zu sich selber eingeladen. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Lerne tragen, heißt doch das. Das Großartige ist bei dieser Aufgabe des Tragens, dass einer, der sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut hat, dass er wissen darf, er steht nicht allein unter der Last. Sie mag heißen, wie sie will, diese Last. Er steht nicht allein drunter, Jesus steht mit drunter. Das ist das Joch Christi, dieses Doppeljoch. Auf der einen Seite ist der Herr Jesus selber mit in dieses Joch eingespannt, auf der anderen Seite sind wir eingespannt, ein Doppeljoch. Noch ein Punkt. Leid tragen heißt, ich habe das schon anfangs bei der versuchten Begriffsklärung gesagt, Leid tragen heißt auch klagen. Stimmt es? Muss ein Christ nicht Halleluja singen? Loben zieht nach oben, heißt es. Danken schützt vor Wanken. Stimmt ja, stimmt alles. Aber klagen? Mich hat es einmal sehr beeindruckt. Das war bei einer Zellevangelisation, an der ich teilnahm. Da hat der Verkündiger Folgendes gesagt. Es gibt mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Dachte ich, ja du liebe Zeit. Den Gedanken habe ich noch gar nicht gehabt. Ich habe auch noch nicht durchgezählt. Es gibt ja 150 Psalmen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Loblieder in der Bibel. Die Offenbarung ist übrigens gespickt voll mit Lobliedern, mit Lobgesängen. Ausgerechnet das letzte Buch der Bibel. Aber die Psalmen sind ja das Gesangbuch in unserer Bibel. Und da hat er gesagt, mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Das ist eine Botschaft. Herr, wie lange, wird in einem Psalm gefragt. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagst. Wo steht denn, in welchem Psalm steht denn das? Psalm 90, Gebet Moses. Nachdem du uns so lange plagst. Wie kommen die Menschen ich sage es jetzt in Anlehnung an das, was ich da gehört habe, in den meisten Psalmen zu ihrem Gott und klagen, sagen ihm die Not, schüttet euer Herz vor ihm aus, ihr Leute. Steht auch in einem Psalm. Mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Das ist nun in der Tat eine ganz wichtige Botschaft. Aber diese wichtige Botschaft müssen wir auch jetzt klar einordnen. Ich habe gesagt, klagen, nicht anklagen. Anklagen, das ist dort, wo wir anfangen, das Spiel zu treiben, von dem ich heute Morgen gesprochen habe, nämlich das Spiel der Sündenbocksuche. Da klage ich an. Da ist es dieser oder jener, und wenn ich es ganz scharf mache, klage ich Gott an. Der Hiob hat nicht Gott angeklagt, er hat Gott geklagt. Er hat seine Not herausgeschrien. Angestachelt durch das Unverständnis seiner tröstenden, angeblich tröstenden Freunde. Das Anklagen ist das Murren. Und vom Murren müssen wir das Klagen scharf trennen. Wir wissen ja, dass Israel wegen seinem zehnfachen Murren auf der Wüstenwanderung ja schließlich verscherzt hat, ins gelobte Land kommen zu dürfen. Auflehnung, Murren, Anklagen. Mose, du, Aaron, du. Und dann schieße ich, die Fleischtöpfe in Ägypten, warum habt ihr uns da rausgeführt? Da wird es dann scharf. Das ist nicht Klagen. Klagen gehört zum Leidtragen. Wir brauchen bei unserem Gott keine Sekunde lang irgendetwas vormachen, dass wir, soll ich es mal so sagen, uns genieren, ihm unsere Klage zu sagen. Es ist unserem Gott lieber, wir klagen ihm unsere Not und sagen es oft hart heraus, was uns jetzt bedrängt und bedroht und bedrückt, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und vielleicht auch, dass wir sagen, lieber Gott, ich verstehe dich da drin jetzt nicht mehr. Es ist ihm lieber, wir kommen so, als wir schleichen uns heimlich davon. So, kündigen heimlich. Leid tragen war der erste Teil. Was heißt denn nun Ja sagen? Soll ich nochmal sagen, Leid tragen heißt leiden, tragen, klagen. Drei Begriffe. Was heißt denn Ja sagen? Ja zum Leid tragen. Ich möchte mal jetzt, ist glaube ich nicht schwer, was ich jetzt mache, unsere Bibelfestigkeit testen. Wer weiß, was Römer 8, 28 steht? Ja, kann ich es nochmal hören? Aha. Hat jemand noch einen anderen Vorschlag? Da kam gerade das Gleiche, gell? Glaubt ihr, dass es so dasteht? Ja, ja, also klar, also andere Übersetzungen, die wagen noch andere Formulierungen. Aber wisst ihr, das, so wird es dann weitergeführt, jawohl. Ja. Wisst ihr, wie geht es jetzt um ein einziges Wörtlein? Dass wir nämlich hineingeschmuggelt haben. Was die gute Nachricht oder Hoffnung für alle da bringt, weiß ich nicht. Aber im Text, den der Apostel Paulus verfasst hat, ist kein einziger Buchstabe drin von dem Wörtlein müssen. Ich habe diesen Spruch schon als Wandspruch gesehen, wo das Müssen draufsteht. Aber da hat jemand, Entschuldigung, eine Art von Fälschung betrieben. Das steht nicht im Text. Steht auch nicht im griechischen Text. Es steht nicht im Text, aber ihr Lieben, es steht in unseren Herzen. Denen, die Gott lieben, sagen wir, es müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wir liegen da nicht falsch. Aber gerade dieser Satz, der ja eine ganz wichtige Erkenntnis vermittelt, dienen alle als Aussage, dienen alle Dinge zum Besten, wirken alle Dinge zum Guten mit. Alle Dinge haben einen positiven Ausgang. Ich weiß, das hört sich schwer an, wenn hier vorne jemand sitzt, der im Rollstuhl sein muss. Hört sich schwer an, aber das sagt das Wort. Nun schleicht sich da für unser Empfinden ein Müssen hinein. Warum? Weil manches Mal bei uns tatsächlich das Empfinden so hart und heiß ist, dass wir es als Muss erleben. Und es ist ein Muss. Ja sagen zum Leid und Leiden setzt voraus, dass ich einsehe, es muss sein. Wenn ich nämlich nicht von der Seite her komme, mache ich mich mit der Frage am laufenden Band kaputt, warum muss es sein? Muss es jetzt so sein? Warum diese Last? Warum dieser Weg? Es ist ja ganz normal, dass wir Leid und Leiden weghaben wollen, wegrücken. Aber das ist etwa so, wie wenn ein Segler, der mit seinem Boot unterwegs ist, wieder ein Segler, den Wind wegwünschen würde. Was passiert denn dann? Bleibt er sitzen. Es gibt das Muss bei Christus. So hat es ja Jesus den Emmausjüngern, der Auferstandene, den Emmausjüngern gesagt. Die sind ja durch das Kreuzesgeschehen ganz durcheinander gekommen und haben ja unterwegs auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus da verhandelt und haben überlegt, ja was sollten das, wo sollten das alles hinführen? Wir haben doch gemeint, er würde Israel erlösen, jetzt dieses Fiasko. Und dann sagt ihnen Jesus, musste nicht Christus solches leiden? Muss. Das Muss des Leidens war die Voraussetzung für die Erlösung. Für die Erlösung einer Welt, die im Leiden schmachtet. Jesus ist ins Leiden hineingegangen, in das ganze Elend hineingegangen, in die Welt mit ihren tausend Plagen und ihrer großen Jammerlast da hineingegangen, um das zu überwinden, um jedem Vorwurf begegnen zu können, komm du erst einmal in meine Situation, dann kannst du mitreden. Das ist ja gern so ein Einwand. Keiner kann kommen und sagen, Herr Jesus, du kannst nicht mitreden. Er ist hineingegangen ins Leiden und hat das Leiden von innen her überwunden. Deshalb ein Muss. Und ein Stück weit entsteht auch dieses Muss bei Christen. Es hat in früheren Zeiten ein Büchlein gegeben, ich weiß nicht, ob es jetzt noch auf dem Büchertisch ist, das hat aber viele Auflagen erlebt, von Steinberger. Soviel ich weiß, war das auch ein Schweizer. Georg Steinberger. Mit dem Titel Der Weg dem Lamme nach. Bekannt, gell? Hat viele Auflagen erlebt. Der Weg dem Lamme nach. Hier sind Grundwahrheiten zum Ausdruck gebracht worden, die sind nicht überholt. Man könnte dieses Büchlein eigentlich heute noch bringen und auflegen. Der Weg dem Lamme nach. Klingt ein bisschen eigenartig, aber es ist doch biblisch. Hundertprozentig biblisch. Aber was heißt denn der Weg dem Lamme nach? Für Gottes Kinder, für die Menschen, die den Weg des Glaubens gehen, das heißt doch, du Gottes Kind gehst den Sterbensweg. Das heißt doch, denn der Weg, den das Lamm gegangen ist, war der Weg ans Kreuz. Die ständige Versuchung, in der wir stecken, solange wir hier in dieser Welt sind und im Leibe leben, ist die, dass wir auf das Umkehrangebot des elenden Versuchers hereinfallen. Der Teufel nämlich verspricht so: Herrlichkeit zuerst, jetzt Leben, was das Zeug hält, aus dem Leben herausholen, wie es nur geht. Herrlichkeit zuerst, vom Leiden danach spricht er nicht. Das, was danach kommt, das wird übergangen. Bei Jesus heißt es umgekehrt. Er sagt, du gehst jetzt den Weg des Leidens, des Leids, des Tragens, der Selbstverleugnung, des Verzichtens und die Herrlichkeit kommt dann. Das ist das, was Jesus sagt. Fallen wir nicht auf die Parole des Teufels rein. Ich kriege manches Mal Bauchweh, wenn selbst in christlichen Kreisen manches Mal so etwas wie eine Art Vorwegnahme der Herrlichkeit und der Vollendung da fabriziert und zelebriert werden soll. Das haut doch nicht hin. Mir gefällt es zum Beispiel auch nicht, dass da und dort bereits heute schon so eine Art neue Namensgebung stattfindet. Das ist doch der Ewigkeit mal vorbehalten, den Überwindern, dass sie mit einem neuen Namen versehen werden. Wie heißt es jetzt? Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Wem wurde denn das gesagt? Ich habe dafür immer gedacht, Paulus, das kriegst du heimgezahlt. So deine ganze Verfolgerei und das, was du da davor fabriziert hast. Jetzt kriegst du deine Prügel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Heißt es gar nicht. Ja, trau dir denn dem Herrn Jesus das zu, dass er das in dem Augenblick, als er seinen Saulus zum Paulus beruft, dass er sagt, aber Paulus, ich werde dir mal so kräftig die Hosen spannen. Das ist doch nicht der Herr Jesus. Sondern das heißt, Paulus, du wirst auf dem Weg des Leidens die Herrlichkeit erleben und erfahren. Du gehst den gleichen Weg wie ich. Und dann schreibt er in Römer 8, wir werden erben, wenn anders wir mitleiden. Oder dann schreibt er im Timotheusbrief, alle, die gottselig leben wollen, das heißt ja, die ernst machen wollen mit der Nachfolge Jesu, alle müssen Verfolgung erleiden, in irgendeiner Form. Kommt Druck, kommt Einigung, kommt Last. Es ist ganz sicherlich ein Trost, das möchte ich an dieser Stelle sagen, sonst wird es vielleicht ein bisschen bedrückend. Es ist ein ganz großer Trost zu wissen, dass wir einen Herrn haben, der das Leidensmaß zumisst. Jesus schüttet nicht einfach pauschal den Leidenskübel über alle aus. Er misst es zu, er wiegt ab, er kennt uns, er weiß, wer wir sind. Er weiß, was wir verkraften, aber er ist einer, der uns weiterbringen will. Wir sind bei ihm in der Schule, vielleicht sagen wir auch lieber in seiner Pflege. Wir sind ein Pflegefall für ihn. Ein Muss, das gehört zum Ja sagen. Einsehen, dass das nötig ist. Und dass unser Herr mit dem, was er zumutet, keinen Fehler macht. Dann kommen wir auch zu dem anderen, dass wir das annehmen und einwilligen und als hilfreich einsehen. Dann können wir es nämlich auch annehmen. Denn Leiden ist ein Erziehungsmittel zum Hören und zum Gehorchen. Jetzt habe ich schon vorhin von Nürnberg erzählt, jetzt kann ich weitermachen. Das war auch übrigens bei einer Andacht im Allianzkreis interessant, das kommen wir jetzt. Also das, was der Kirchenrat damals gesagt hat, war im Allianzkreis und das, was ich jetzt sage auch. Da hat nämlich einer vom CVADM damals, der Sekretär, eine Andacht gehalten über das Wort. Stell euch vor, das weiß ich bis heute noch. Herr, wenn Trübsal da ist, so sucht man dich. Das war wohl das Losungswort des Tages damals. Bekannt. Herr, wenn Trübsal da ist, so sucht man dich. Da weiß ich noch, wie heute, wie der, der die Andacht zu halten hatte, sagt, stimmt denn das? So sucht man dich. Also hat es in Frage gestellt, kam natürlich nachher schon zur positiven Aussage. Aber in der Tat, man muss sich überlegen, da wird so mir nichts, dir nichts gesagt, wenn Trübsal da ist, so sucht man dich. Da kann man doch auch anklagen, da kann man doch auch die Faust ballen, da kann man doch auch davonlaufen. Da kann man doch sagen, ach, so haben wir nicht gewettet. So sucht man dich. Das ist ja die Absicht, das Ziel unseres Herrn, auch gerade mit und in der Trübsal, ihn zu suchen. Hier ist nämlich der Weg und das Mittel, wodurch uns Gott ins Wort hineinbringt. Da suchen wir dann sein Wort, den Halt im Wort, seinen Trost, seinen Zuspruch, seine Zusagen im Wort. Das ist, wie wenn ein Mensch unter fürchterlichen Schmerzen leidet. Meine Frau hat mal eine Nierenkolik gehabt. Wir haben 4 Kinder. Meine Frau weiß, was Geburtswehen bedeutet. Sie hat ja 4 Kinder geboren. Männer wissen ja das nicht. Die stehen nur hilflos daneben. Also, sie hat gesagt, eine Nierenkolik durchstehen ist schlimmer wie eine Geburt. Schlimmer. Ich war damals, meine Frau würde jetzt sagen, wieder war schon mal nicht daheim, war unterwegs, was weiß ich, zu Diensten. Und die Kinder waren da und die Kinder mussten dann den Arzt rufen. Ein Mensch, der unter solchen Schmerzen leidet, das muss fürchterlich sein. Der giert doch nach dem, was ein Arzt sagt, jetzt gebe ich Ihnen eine Spritze oder was. Das ist ja meistens, wenn sowas eintritt. Da fragt man doch nicht lang, ja, tut es jetzt weh oder dies und jenes oder was, sondern da ist man einzig und allein auf das aus, was wird jetzt vom Arzt getan, gesagt, angeordnet. So ist es manches Mal, wenn Trübsal da ist. Da fragt man nicht lang herum, ja, dies und jenes und tut es weh und was ist so, sondern da geht man nun wirklich auf das Ziel geradezu, was wird mir jetzt von meinem Herrn gesagt? Wie greift er ein? Was ist jetzt seine Therapiemaßnahme? Mit anderen Worten, wir werden fragend, suchend und hungrig gemacht, hörbereit und gehorsamsbereit für das, was uns unser Herr in seinem Wort will, sagen will, nahebringen will. Das Erziehungsmittel hinein ins Wort ist es. Und es ist auch das Gestaltungsmittel in das Bild Jesu. Es gibt ja das Buch, es liegt übrigens draußen von Paul Müller, unter Leiden prägt der Meister, da ist vorne drauf, auf dem Titelbild der Prägestempel, steht Jesus drauf, da wird also das Bild Jesu sozusagen eingeprägt. Unter Leiden prägt der Meister. Wie geht denn das vor sich? Da erleben wir, dass wir missverstanden werden, dass wir verleumdet werden, dass wir verlacht werden, dass über uns hinten herum geredet wird, dass wir allein sein müssen, dass wir Druck ertragen müssen, dass Intrigen gegen uns gesponnen werden, dass üble Nachrede läuft, dass Rufmord betrieben wird. Da gibt es auch einen modernen Ausdruck heute in den Betrieben, ist es Mobbing, genau, jawohl. Dass wir Widerstand und Widerspruch erleben, all das und noch viel mehr dazu. Wir werden nicht verschont. Der Herr Jesus hält da seine Leute nicht einfach bloß heraus und sagt, ja, weil du es bist, du musst das alles nicht erleben. Ja, und was dann? Wenn wir dann sagen, aber Herr Jesus, es tut zwar weh und es gefällt mir nicht und Unrecht ertragen und so weiter, das gefällt mir auch nicht und so, aber eigentlich hast du das alles auch durchgemacht. Ich werde durch das alles an die Seite Jesu gerückt und werde so auf diesem Weg Jesus ähnlich gemacht. Das heißt, unter Leiden prägt der Meister. Gefällt uns doch nicht. Bitte?
Sie sagt, ich bin der Weg. Der geht ja mit uns,
ja,
durch diese Welt, durch alle Intrigen und durch alle Verlorenen.
das voraus. Er kann ja sagen, das habe ich vor dir schon durchgemacht. Kann er sagen. Und wir erlernen dabei auch eine ganz wichtige Fähigkeit. Ich glaube, das ist auch mal für die Ewigkeit wichtig. Wir erlernen die Fähigkeit des Mitleidens. Wenn wir leiden, wenn uns Leiden verordnet werden, lernen wir die Fähigkeit des Mitleidens. Mitleiden ist nur dem möglich, der Teilhabe hat am Leiden, bei dem kann es auch zur Teilnahme kommen. In dem Lied singen wir nachher nicht, aber da gibt es eins in dem blauen Liederbuch. Das fängt so an, endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaube empfängt sein Siegel als im Feuer bewährtes Gold. Da sind viele großartige Sätze drin. Leiden hier nennt man nicht eine Bürde, droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Da kommt auch, unter Leiden prägt der Meister und so, das kommt alles in dem Lied drin. Es ist ein Gebetslied, ein Leselied, das kann man sich wirklich immer wieder zu Gemüte führen, sollte es tun. Da lernen wir dann, das anzunehmen, eine positive Sicht da zu gewinnen. Jetzt muss ich aber dann langsam Schluss machen. Ich habe noch einen Punkt. Selig sind die Leidtragenden, sie sollen getröstet werden. Da wird der Blick in die Zukunft hinein aufgeschlossen. Warten auf die erfüllte Verheißung. Jesus hat etwas versprochen. Das wird er einlösen. Er erfüllt, was er verheißt. Er hält, was er verspricht. Wer Leid trägt und Ja sagt, der darf Hoffnung haben. Hoffnung auf das, was nach dem Leid kommt, nämlich das Getröstetwerden. Es hat mal einer in einer Predigt gesagt, ich weiß nicht mehr, was war. War es der Konrad Eisler oder war es der Dekan Hennig? Also im schwäbischen Bereich ist es abgelaufen. Hat einer gesagt, von den Märtyrern in der Offenbarung, von denen es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Dann hat er als Verkündiger das so ausgelegt und hat gesagt, wenn das so ist, dass Gott die Tränen von den Augen abwischt, dann kommen diese weinend an. Das ist dann Trost. Gottes Trost, ewiger Trost, nach durchgemachtem Leiden, nach durchgestandener Last. Wenn Gott alle Tränen abwischt, wenn kein Leid mehr sein wird und kein Tod mehr sein wird, jetzt wird es ganz weit raus getragen. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei. Das ist die Zukunftsmusik der Bibel. Und das ist das, was Jesus eröffnet mit dem Satz, denn sie sollen getröstet werden. Das alles ist da hineingelegt. Was heißt Leid tragen? Zusammenfassung. Leiden, tragen, klagen. Was heißt Ja sagen? Erkennen, dass es sein muss, annehmen als hilfreich und warten auf die Erfüllung der Verheißung, sie sollen getröstet werden. Es gibt kein Leid, das ist der letzte Satz jetzt, es gibt kein Leid in dieser Welt. Hört ihr das? Kein Leid in dieser Welt, das nicht einmal Gottes Trost finden wird. Weil er der Gott alles Trostes ist. Nun beten wir. Lieber Herr Jesus, das hast du gesagt. Du hast diesen großen, ewigen Trost in Aussicht gestellt. Du siehst aber auch ganz genau, in welcher Situation wir leben, in welcher Welt wir leben, wo so viel Untröstliches ist. Das übersiehst du nie. Und doch willst du, dass wir uns den Blick durch dein Wort, durch diese Verheißung, gerade durch diese Verheißung, den Blick weiten lassen, um dadurch Kraft zu gewinnen für die Schritte, die wir tun sollen im Leiden, im Leid dieser Welt, in den Nöten, unter den Lasten. Hilf du, Herr. Wir sind dankbar, dass wir zu dir unsere Zuflucht nehmen dürfen, alle Zeit. Dass du gerne Helfer und Tröster bist. Amen.